Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand Und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn opferte. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und dass deines einzigen Sohnes nicht verschont um meine Willen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewig an.
Man kann eigentlich nur mit Schaudern oder vielleicht mit Erschauern die prophetische Größe dieser Aussage zur Kenntnis nehmen. Wir sind zwar in unserer Zeit allerhand gewöhnt, an Schrecklichem, an Unzumutbarem. Wir leben ja, keiner von uns wird das überhören, auch an diesem Tage allesamt als Deutsche unter dem Druck dieses irgendwie fürchterlichen und undurchsichtigen Ereignisses dort in Berlin. Aber es geht hier in diesem Text noch um mehr als um die Schilderung einer unsagbar schweren Glaubensprüfung. Wenn wir einmal den Text genau betrachten, dann werden wir merken, dass Gott dem Abraham zumutet, Gottes eigenes erleidend durchzukosten. Gott lässt den Abraham Zukunft erleben. Gott lässt ihn Golgatha schmecken. Zweimal wird in diesem Text in geradezu feierlicher Form, das kann man nicht überhören, gesagt, da hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von fern. Dann erst wieder, da hob Abraham seine Augen auf und sah den Widder hängen mit seinem Haupt in den Dornen. Gott lässt den Abraham Golgatha von Ferne schauen. Und das ist vielleicht nicht bloß eine in diesen Text hineingetragene Deutung. Wir müssen uns immer wieder klar machen, wer Abraham ist und was die Heilige Schrift über Abraham, den Vater des Glaubens, sagt. An dieser Stelle wird einmal deutlich, wie eng der ewige Vater, den Vater des Glaubens, Abraham jetzt in seine Gemeinschaft zieht. Einige Kapitel vorher lesen wir, wie Gott den Abraham mitbeteiligt an der Regierung der Welt. Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen, die Fürbitte Abrahams für Sodom. In was für eine Macht wird Abraham hineingezogen? Er darf mit dem allmächtigen Gott über Leben oder Tod tausender von Menschen verhandeln, wirklich verhandeln. Er darf sich stellen vor eine verlorene Stadt und Gott nimmt ihn darin ganz ernst. Der Mann, der zum Vater vieler Völker werden soll, wird von Gott in seiner königlichen Verantwortlichkeit wahrgenommen. Aber nun wird, darf ich sagen, Abraham noch eine Stufe weitergeführt. Er hat die Macht Gottes des Vaters teilen dürfen. Und er wird jetzt gewürdigt, auch das Leid Gott des Vaters zu teilen. Und nur so finden wir eigentlich den Schlüssel zu dieser Überlieferung. Wir können uns dann die ganzen Gedanken sparen, die immer wieder angeknüpft werden, ob das nur eine Kultlegende ist, die dem Namen, der diesem Berge gegeben ist, nun den geschichtlichen Hintergrund verleihen soll, oder ob das hier der letzte Rest ist, des Versuches, die Abschaffung von Menschenopfern theologisch auszusagen. Das alles sind doch Dinge, die uns völlig an der Oberfläche lassen. Deswegen hätte man doch diese Sache nicht in die Heilige Schrift aufnehmen müssen. Und deswegen spricht uns und springt uns das, was der Text sagt, immer wieder so unmittelbar an. Sondern hier geht es um Vorschau. Darf ich mal sagen, noch mehr sagen, um Vorspiel. Hier wird etwas im Voraus vorgespielt, was sich dann im Ernstfall ereignen wird. Wir haben es heute leicht, wir können gut über diesen Text predigen, weil wir Gott sei Dank wissen, dass er gut ausgeht. Wir wissen aber bei sehr vielen Dingen im Leben nicht, ob es gut ausgeht. Genauso wenig wie wir wissen, ob die Sache in Berlin gut ausgeht. Aber gerade weil sie gut ausgeht für Abraham, darum können wir jetzt predigen darüber. Und weil sie gut ausgeht für Abraham, darum wird uns das Opfer und der Weg des ewigen Vaters umso größer und herrlicher. Aber wir wollen uns erinnern, dass Abraham damals nicht wusste, wie es ausgeht. Und es ist sicherlich gut, um den Text ganz ernst zu nehmen, wenn wir einmal uns daran erinnern, dass dieser Text beginnt mit den Worten: nach diesen Vorgängen versuchte Gott den Abraham. Abraham wird in eine grauenvolle Versuchung geführt. Und wer von uns weiß noch nicht, was eine Versuchung ist? Was möchte man sagen? Danke Gott, wenn du es noch nicht weißt. Wissen Sie, was Versuchung ist bei Abraham? Gott spricht zu ihm: Abraham, Das heißt, Vater des Volkes oder interpretiert Vater vieler Völker. Abraham, geh hin und opfere deinen einzigen Sohn. Verstehen Sie, was das bedeutet? Der einzige Sohn ist doch die Voraussetzung der vielen Völker. Hier wird Abraham bei seinem Namen gerufen, bei seiner Sendung gerufen. Und derselbe Gott, der ihn nennt, Abraham, gebietet ihm zu gleicher Zeit, opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Opfere deine Zukunft, opfere Gottes Weissagungen, opfere Gottes Verheißungen, opfere alles, was du von Gott her bist und hast. Hier steht Gott gegen Gott, hier steht Wort gegen Wort, Befehl gegen Befehl. Das ist Versuchung. Hier gibt es keine Entscheidung für einen schlichten Gehorsam. Oder eben doch. Wir wollen das überhaupt nicht psychologisieren, aber bitte, überlegen Sie mal, mit was für Qualen Abraham dem Berge Moria entgegengegangen ist. Nicht bloß Qualen um den Sohn, den er lieb hat, sondern auch um den einzigen, den er hat. Hat Gott damit alles durchgestrichen? Hat Gott damit die Hoffnung der Völker durchgestrichen? Hat Abraham wirklich richtig gehört? Ist nicht der Satan, der da geredet hat, opfer deinen Sohn? Das ist doch Versuchung. Wir müssen vielleicht noch einmal diese unendliche innere Entscheidungsqual Abrahams mit in Blick haben. Ich weiß nicht, ob bei uns solche Versuchungen schon herangetreten sind. Günter Harder, einer der Kommentatoren dieses Textes, hat etwa aus der Geschichte des Kirchenkampfes gesagt, wie oft sind wir in ähnlicher Situation gewesen. Da hieß es für einen Pfarrer, entweder du verkündigst jetzt das richtige, wahre Evangelium und da fliegst du aus deiner Gemeinde raus und dann wird diese Gemeinde den Wölfen überlassen werden. Oder aber du hältst dich zurück und bringst die Botschaft etwas verkürzt oder jedenfalls nicht so akzentuiert. Und dann kannst du bleiben bei deiner Gemeinde und kannst die Hirte bleiben und kannst davor bewahren, den Wolf in den Rachen zu fallen. Wie viele Prediger, Pfarrer, kirchliche Mitarbeiter haben in solcher Lage gestanden? Was ist denn die richtige Entscheidung? Es könnte jetzt vielleicht manche von uns noch ähnliche Entscheidungssituationen und Konflikte bringen. Es stimmt nämlich gar nicht, dass man immer ganz genau weiß, was richtig ist. Dass man immer ganz genau weiß, was Gott will. Es kann gelegentlich sein, dass einem das ganz klar ist. Aber in den meisten Fällen ist es die Zerrissenheit, die der Glaube tragen muss. Darum ist das Glauben, der Glaube, auch so schwer. Und darum hat es auch der evangelische Christ, der sich mit seinem Glaubensgehorsam immer wieder auch vor eine Entscheidung gestellt sieht, ohne sich jetzt auf den Befehl eines anderen einfach stützen zu können. Eben schwerer als ein Christ, der sagt, gib mir einen Befehl und tu ihn. Aber wir wollen bedenken, dass Abraham den Befehl, den er bekam, den viel schwereren Befehl, eben ausgeführt hat. Dass seine Freiheit der Entscheidung nicht zum Ungehorsam wurde. Er hat sich für den schwereren Weg, für den sinnlosen, den eigentlich ja, völlig sich widersprechenden Weg entschieden. Aber er hat sich im Grunde für Gott entschieden. Wie konnte sich Abraham anders entscheiden? Er hat sich, vielleicht darf ich es noch etwas konkreter sagen, mit Gott entschieden. Er hat sich entschieden für Golgatha. Und er hob seine Augen auf und sah die Stätte von fern, ohne zu begreifen, was er sah. Er sah einen Berg, er sah einen Abgrund. Nun muss man einmal vergleichen, wie der Weg des Abraham mit seinem Sohn ist und der Weg Gottes des Vaters mit seinem Sohn war. Gott spricht: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Gott mutet dem Abraham zu, was er selber trägt, was er tragen wird. Bring ihn auf den Berg. Bring ihn da als Brandopfer, als Ganzopfer. Ohne einen Rückhalt, gib ihn hin. Das ist Gottes Weg. Er hat ihn nicht verschont, den einzigen geliebten Sohn, sondern hat ihn wirklich dahin gegeben. Der Weg der beiden, der Vater selbst legt dem Sohn das Holz auf. Isaak muss das Holz tragen, das Kreuz. Der Vater trägt das Messer. Es ist kein Zweifel, der Vater selbst wird der Opfernde sein. Nicht der Sohn, nicht ein anderer. Der Vater selbst wird die Hand ausstrecken gegen den Sohn. Und der Weg. Abraham sagte: Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und dann heißt es zweimal: Und gingen die beiden miteinander. Der Vater hat den Sohn begleitet zur Opferstelle bis zum letzten Augenblick. Ich und der Sohn wollen dorthin gehen. Golgatha ist auch das Opfer des Vaters. Nicht nur das Opfer des Sohnes. Und wenn wir das nicht sehen, dann verstehen wir nicht den ganzen Abgrund der Liebe Gottes. Auch der Vater ist den Leidensweg, den Passionsweg des Sohnes mitgegangen. Wer in der Kirchen- und Dogmengeschichte das bewandert ist, der weiß, dass es einen Streit gegeben hat im Rahmen der christologischen Auseinandersetzungen. Und dass man damals eine bestimmte Richtung beschimpft hat, mit dem Wort, dass die Patripassianer, die Leute, die Modalisten waren, kann man sich erinnern, die da behaupten, der Vater und der Sohn sind eins, der Vater hat also gelitten am Kreuz. Dieses Schimpfwort von den Patripassianern, stimmt es nicht doch? Hat nicht auch der Vater gelitten? Der den Sohn begleitet bis ans Kreuz, der sich neben dem Sohn am Kreuz verbirgt. Gott hat Jesus nicht verlassen. Aber Jesus hat ihn nicht mehr gesehen. So wie Isaak in dem Augenblick, als der Vater das Messer gegen ihn zückte, den Vater einfach nicht mehr begriff. Die beiden waren im Gespräch auf dem Wege. Ich meine, auch das muss man halt überdenken und meditieren, wie der Sohn immer wieder das Wort an den Vater richtet. Wirklich, meine Augen sehen stets zu dem Herrn. Der Sohn, der öffnet immer wieder das Gespräch zum Vater. Der Sohn redet, der Sohn hört. Und der Vater antwortet. Und dann beginnt der Vater zu schweigen und zu handeln. Er redet nicht mehr, er opfert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Das muss Abraham vorerleben. Der Vater vieler Völker. So deutlich, dass die Weltherrschaft eine durch Leid geprägt ist. Wer das Leid erfahren hat, wer das Leid erlitten hat bis ins Tiefste seines Wesens hinein, der kann diese Welt tragen. Diese Welt wird nicht regiert von einer kalten Autorität, die distorsiert lebt, sondern von einem, der den Abgrund des Leides der Welt getragen hat, mit seinem Sohn im Grunde seine eigene Zukunft aufs Spiel setzt. Gott, der dem Sohn das Reich überantwortet, schlachtet diesen Sohn am Kreuz. Damit streicht Gott das Reich durch, damit streicht Gott die Herrschaft durch. Er steht erstmal fest. Und dann kommt das, was Abraham von Ferne schaut und wofür er einfach gar nicht begreifen kann, weil die Zeit noch nicht reif ist, das zu erklären. Wie dann Gott ihm in den Arm fällt. Und da hob Abraham seine Augen auf und sah den Widder, das Haupt in den Dorn. Abraham wird nicht in die letzte Tiefe geführt. Aber er sieht, dass ein anderes Opfer da ist. Er ging hin, er nahm den Widder und opferte ihn an seines Sohnes Stand. Israel, alle Söhne Abrahams haben diesen Vorgang geistlich gar nicht aufarbeiten können. Die Opferung Isaaks ist ihnen auch nicht eingefallen, als Jesaja oder Deutro Jesaja die Gottesknechtlieder verkündigte. Das kann man auch nicht sehen von damals her. Das kann man nur verstehen von heute her. Mir ist so groß, dass Abraham das Opfer wirklich annimmt. Er nimmt den Widder an seine Sohle stellen. Nimmst du Jesus an deiner Sünde statt und lässt ihn als Opfer für dich vor Gott stehen? Oder was wäre denn geworden, wenn Abraham den Widder nicht genommen hätte? Wenn er nicht angenommen hätte, was Gott ihm dargeboten hat? Glaube ist doch in dieser Weise im letzten Annehmen. Den Befehl annehmen, aber auch die Befreiung annehmen. Das erlösende Wort annehmen, du bist mein. Ich habe bezahlt. Die Schuld ist allzumal bezahlt durch Jesu teures Blut. Wir haben das auch in diesen Tagen der Rüstzeit immer noch einmal unterstrichen. Glauben ist annehmen, was Gott gegeben hat. Als Realität erkennen und für mich hinnehmen. Und nur so kann der Glaube wirklich auch den Abgrund überstehen. Und indem ich annehme, nehme ich das Unmögliche als wahrhaftig hin. Wer hat Ihnen denn das nun vorgegaukelt, könnte Abraham fragen. Ist das nun wieder bloß mein eigenes gutes Herz? Oder ist das nun der Satan, der mich vom Opfer abhalten will? Oder ist es Gott? Wer von uns würde nicht auch sagen, ja, wenn du dich, und das sagen ja viele, das ist doch eine ganz billige Weise. Nicht, dann nimmst du denn eben den gekreuzigten Jesus an und sagst, der ist in meiner Schuld gestorben und nun bin ich frei. Was tust du? Was machst du gut? Ist so eine ganz billige, primitive Weise, seine Schuld auf einen anderen abzuwälzen. Der Glaube heißt annehmen. Das das, was Gott jetzt wieder sagt, in meiner zerrissenen Herzenssituation hinein sagt, annehmen als Befreiung. Dir ist deine Sünde vergeben. Siehe den Widder in den Dornenengel. Das Geheimnis des Glaubens, das Abraham durchlebte, und damit wollen wir uns auch in diese Woche hineinbegeben, wird vielleicht in jenem Satz des Gehorsams ausgedrückt, der hier mittendrin steht. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Man überlege sich einmal diesen Satz. Will Abraham seine Knechte bewusst irreführen? Will er sie belügen, täuschen? Was heißt denn das, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen? Anbetung, das wird doch hieran ganz deutlich, heißt doch Hingabe, heißt doch ganzes Opfer. Abraham, der Vater der vielen Völker, wird ein kinderloser Mann sein, wenn er wiederkommt. Und dort sagt er, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Das ist die ungeheure Kühnheit des Glaubens, die an Gottes Ja festhält und wenn die ganze Welt zusammenbrechen darüber. Wir kommen wieder. Wer sich hingibt an Gott, wer sein Leben ausliefert, der wird es wieder empfangen. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer nichts mehr hat, um Gottes Willen, wird alles bekommen. Das ist eine millionenfach bestätigte Erfahrung. Wir meinen, wir verlassen die Welt. Wir meinen, wir machen uns ganz arm. Wir meinen, wir streichen uns ganz durch. Und Gott lässt uns wiederkommen. In einer Größe, in einem Reichtum wie nie zuvor. Wissen Sie, wie der Abraham wiederkommt, der seinen Sohn zu opfern bereit war, der sich selbst zu opfern bereit war? Gott sprach zu ihm, nachdem er geopfert, das Opfer zu bringen bereit war, weil du das getan hast, und das deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen, mehren, wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wenn wir angebetet haben, wenn wir ganz hingegeben haben, werden wir wieder zu euch zurückkommen. Das ist es, was eigentlich das Geheimnis des Glaubens ausmacht. Ich streiche mich durch und weiß, ich werde sein. Ich sterbe und weiß, ich werde leben. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, hat diese Abrahamsgeschichte kommentiert. Und da heißt es, also Abraham gab seinen Sohn hin und glaubte dem, der die Toten auferwecken kann. Deshalb empfing er ihn, den Isaak, als ein Zeichen des Zukünftigen wieder zurück. Glaube heißt, alles aufgeben in dem Vertrauen, alles wieder zu empfangen. Das ist nicht berechnen. Hier gibt es nichts zu berechnen. Sondern das ist der Weg, den Gott durch Abraham begonnen hat, bestätigt hat an Jesus. Der Sohn, der sein Leben opfert, die am Kreuz annageln und dann zu Tode quälen und dann abstechen lässt. Der Sohn ist es, der dennoch die Herrschaft empfängt. Unbegreiflicherweise. Und der Christ, der hingeht und sein Leben gibt, wird alles empfangen. Das ist vielleicht eine Zumutung für uns, für unsere Klugheit. Aber es ist der Weg des Glaubens. Wohl dem, der ihn geht.